Leeres Gewäsch präsentiert der leere Adventskalender. Türchen Nummer 20. Tida.
Heute im leeren Adventskalender eine Ölkatastrophe. Ach nee, doch nix. Aber verarscht. Nein. Das war die schnellste Einleitung ever. Ich wollte nämlich einfach, ich will über BP reden, okay, weil ich dazu was gesehen habe. Aber erstmal hallo Sven und hallo alle anderen. Sven.
Hallo Jörg.
Kennst du deinen CO2-Abdruck?
Ich kenne meinen CO2-Abdruck nicht komplett, nein. Ich habe den mal berechnen lassen für die Firma, weil die da Ausgleiche zahlen, ja. Aber ich habe nicht im Kopf, nee.
Verstehe. Ich hab, habe das irgendwann auch mal so online gemacht. Da gibt es ja alle möglichen Kalkulatoren für, mit denen man das ausrechnen und bewerten kann. Ich habe vor kurzem ein echt interessantes Video von dem YouTube-Kanal Simplicissimus gesehen. Der wird dir auch ein Begriff sein, denke ich.
Und die machen gute Videos.
Die machen ganz gute Videos. Die sind auch, hat man das Gefühl, recht ordentlich recherchiert. Die gehören ja auch zu Funk. Ich habe immer das Gefühl, die sind dann, mir fehlt da oft so ein bisschen was und nochmal irgendwie eine, die haben, die markieren dann immer so ihre eigene Meinung am Ende nochmal und geben dann da nochmal so irgendwie so ein Statement ab. Mir fehlt da manchmal so ein bisschen die wirklich kontextualisierte Ausarbeitung dessen, wovon sie da sprechen. Nichtsdestoweniger sind es nicht weniger interessante Themen dadurch. Und ein Thema in einem Video gerade eben war, dass diese CO2-Kalkulatoren, Rechner von der Firma vom Ölkonzern BP erfunden wurden. Weil man früher du wirst dich vielleicht noch an das Stichwort Deepwater Horizon erinnern, eine Ölkatastrophe mit einer Ölplattform hatte, wo, glaube ich, relativ lang die Plattform, wo Öl ins Meer gelaufen ist und ich glaube dann auch gebrannt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und das war, glaube ich, relativ dramatic.
Übrigens, Side Note, dazu gibt es einen Film mit Mark Wahlberg, sehr gut.
Ach ja, stimmt. Ja, stimmt.
Also, das ist wirklich gut. Habe ich schon mehrmals gesehen. Ich finde ihn echt gut.
Hab da, glaube ich, sogar den einen oder anderen Ausschnitt auch schon selber gesehen, aber nicht den ganzen Film. Anyway, auf jeden Fall hieß es in diesem Simplicissimus-Video, ich konnte das jetzt natürlich nicht anders nochmal nachprüfen, dass BP früher im Zuge einer Marketingmaßnahme nicht nur das Logo geändert hat von irgendwie so einem Schild, was so ein bisschen aussah wie so ein ritterliches Schild, wo BP drauf stand, zu einer Blume, zu einer grünen Blume.
So eine Art wie so ein Kleeblatt so ein bisschen, oder? Oder
wie war das? Nee, eher so wie so eine Sonnenblume oder so, aber ja, keine Ahnung, oder Margerite oder was weiß ich was. Ist auch wurscht. Interessant, stimmt, finde ich, ist dir mal aufgefallen, dass man BP auch in Deutschland nicht mehr oder fast gar nicht mehr sieht? Das gab es früher nämlich häufiger und mittlerweile sind nämlich alle BP-Tankstellen bei uns Aral-Tankstellen. Did you know?
Das heißt, also das ist einfach ein Rebranding wahrscheinlich und da steckt noch der Konzern BP dahinter und das ist die Marke Aral. Krass.
Und was die wohl gemacht haben, oder das ist zumindest der Vorwurf von Simplicissimus, dass man früher eben gesagt hat, wir sind eigentlich mit hauptsächlich dafür verantwortlich, dass der CO2-Abdruck von unseren Industrienationen so groß ist. Und wir machen das jetzt ganz clever, wir reframen das und machen die Leute dafür verantwortlich, indem wir die das berechnen lassen, was die denn so an einem überhöhten CO2-Abdruck haben. Und der ist immer überhöht. Ja. Ich kenne niemanden, der den ausgerechnet hat und gesagt hat, ja, ich bin klimaneutral. Und das sind natürlich dann immer alles Dinge, die ja aber eigentlich von irgendwelchen Firmen auch angeboten werden. Ne? Also ob ich mir jetzt Pakete bestelle, hat ja auch was mit dem Angebot zu tun, dass das dann genutzt wird, wenn eine Firma das anbietet. So, und dass eben eigentlich die Einzelperson fast gar keinen Einfluss darauf hat, die Klimakrise noch abzuwenden. Selbst wenn sich alle dazu entschließen würden, alles umzustellen, dass das quasi überhaupt keinen Einfluss hätte und überhaupt nichts verändern würde. Es müssen die großen Industrienationen, es müssen die Politik und eben die großen Konzerne daran. So, und die einzelne Person macht da nichts. Das ist so ein bisschen die Aussage von diesem Video. Also es gab dieses Reframing von BP, es gab die Rechner, die Teil dieser Kampagne waren, in der man quasi die Verantwortung von sich weg auf den einzelnen Verbraucher geschoben hat. Und deswegen glauben wir alle mittlerweile, diese mehr sozusagen von dem menschengemachten Klima, Wandel bzw. der menschengemachten Klimakrise, die wir selber jeder einzeln verändern müssen.
Ja.
So. Ich habe das gesehen und dachte mir so, ja, verstehe ich. Finde ich aber eine total bekackte Aussage. Finde ich einen total dummen Outcome von diesem Video.
Na, dumm nicht, aber es halt, es stimmt halt so nur zur Hälfte. Also es ist halt nicht differenziert genug irgendwie, ne?
Die Frage. Ja, klar.
Die Unternehmen müssen sich auch ändern und müssen auch Sachen anpassen. Was die aber zwangsläufig tun müssen, wenn alle Konsumenten ihr Verhalten anpassen. Also,
genau.
Ja.
Das ist ja das Ding. Wenn du das jetzt änderst, angenommen, du schließt jetzt Amazon, dann würden die Leute das einfach woanders kaufen.
Bemazon kommt dann. Und dann
kommt Bemazon und Cemazon, ganz genau. Denn das Problem ist ja, dass irgendjemand das schon anbieten wird. Und das Problem ist auch, dass die Leute das nutzen. Und natürlich, wenn niemand mehr fossile Brennstoffe nutzt, wenn niemand mehr Auto fährt, dann muss BP seine Geschäftsstrategie ändern, die nämlich übrigens ist, Öl fördern und verkaufen. Das ist deren Geschäft. So. Ja. Und das muss ja aber irgendwo auch genutzt werden. Und wenn jetzt, und natürlich ist das illusorisch und utopisch zu denken, dass sich jetzt so viele Menschen zusammenschließen, dass es keinen Flugverkehr mehr gibt. Das ist Quatsch. Und es wird wahrscheinlich einfach irgendeine Alternative geben müssen. Aber es könnte ja sein, dass Menschen sagen, ich fliege einfach nicht mehr, wenn das irgendwie kerosinbetrieben ist. Punkt aus Ende. Da muss ein kleiner Atomkern rein. Der macht sich besonders gut in der Luft und bei Abstürzen. Naja, fand ich auf jeden Fall interessant und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht gut quasi eingeordnet. Denn natürlich ist es total wichtig, dass es ein Umdenken in der Bevölkerung gibt, um auch die Politik unter Druck zu setzen. Um die Politiker zu wählen, die dann am Ende dafür sorgen, dass es einen großen Unterschied macht und eine große Veränderung gibt. Und das quasi jetzt so als Outcome dieses Videos zu haben, hier muss eigentlich keiner was machen. Wenn BP das nicht ändert, dann könnt ihr auch nichts machen. Finde ich irgendwie eine schwierige Message.
So ein bisschen ist auch so ein Schuldabwälzen irgendwie. Also nicht unbedingt Schuld, aber auch Verantwortung, weil das jeder Einzelne oder so, natürlich jeder Einzelne für sich, da ist die der Veränderungshebel natürlich sehr, sehr klein. Aber das Kollektiv ist ja dann das, was die Veränderung dann bringt.
Genau.
Und das war dann wirklich in dem Video anscheinend nicht so gut transportiert. Aber gerne wird ja auch Verantwortung insofern abgewälzt, dass man sagt, naja, also, ne, ist ja egal, was ich mache, wenn China nicht und so weiter und so fort.
Das aber
pro Kopf gerechnet, also ja, na klar, ultimativ ist vielleicht der Fußabdruck von China größer als der von Deutschland, aber nicht mehr pro Kopf. Weil man muss ja auch überlegen, dass die Chinesen ein paar Leute mehr sind als wir.
Ja.
Pro Kopf haben die nämlich um einiges weniger an CO2-Ausstoß und auch bereits schon viel mehr staatliches Interesse daran, beziehungsweise viel mehr Programme und viel mehr Initiativen eben da, anders mit umzugehen. Ja? Und Deutschland ist, glaube ich, global gesehen Platz 6 oder so der Top aus CO2-Ausschüttenden, irgendwas in der Richtung. Und das ist schon...
Das Klimaproblem ist auf jeden Fall ein hochkomplexes und nicht dadurch zu beantworten, dass BP jetzt da irgendwie quasi den schwarzen Peter zugeschoben bekommt und allein verantwortlich ist.
Ja.
Sondern natürlich sind es auch die Konsumenten, die diese Angebote annehmen, ganz klar. Aber gut, die Kurzsichtigkeit des Menschen ist, glaube ich, hinlänglich bekannt.
Haben wir noch was anderes eigentlich? Wieder ein schönes
Thema. Bleiben wir doch mal im Bereich wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir hatten ja neulich schon mal so ein schönes Filmzitate-Quiz und ich dachte, ich möchte gerne was machen, was ein bisschen more challenging ist und habe mir ein kurioses Wissenschaftsquiz herausgesucht für dich, mein lieber Sven. Ich weiß ja, dass du auch hier und da recht gebildet bist und dich mit vielen Sachen zumindest mal beschäftigt hast. Also vielleicht hast du ja hier den ein oder anderen Vorteil. Frage Nummer 1. Der Wissenschaftler Peter Brugge entwickelte 2001 einen Gedächtnistest für A. Spermien, B. Bakterien, C. Amöben.
Bakterien.
Weißt du das oder rätst du das?
Also raten würde ich es nicht sagen.
Herleitest du dir das?
Es ist so eine gedankliche Herleitung, ja.
Möchte er nicht weiter darauf eingehen. Gut, Frage 2 von 40. 2003 entschied der Chemieprofessor Ed Kassler durch ein das ist auch wichtig wahrscheinlich, dass die Namen damit drin sind, dass du das auch wirklich einordnen Kassler. Kannst. Kassler. Hm. Ed Eisbein. 2003 entschied der Chemieprofessor Ed Kassler durch ein Experiment die 400 Jahre währende Kontroverse, ob es sich in Sirup schneller, langsamer oder gleich schnell schwimmen lässt wie in Wasser. Zu welchem Ergebnis kam er? A. In Sirup kann man schneller schwimmen als in Wasser. B. In Wasser kann man schneller schwimmen als in Sirup. C. Man kann in beiden Flüssigkeiten etwa gleich schnell schwimmen.
Hm. Also herleitungsmäßig würde man jetzt natürlich sagen, okay, Sirup ist dickflüssiger, deshalb gibt er dir mehr Widerstand und du könntest dich wahrscheinlich besser wegdrücken. Gleichzeitig gilt der Widerstand ja auch fürs Vorankommen. Also würde ich einfach mal sagen, in Abhängigkeit vom Kraftaufwand, ja, kann man wahrscheinlich in Sirup nicht schneller schwimmen, sondern entweder gleich schnell oder langsamer. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, langsamer.
Soll ich das so einloggen?
Das loggen Sie ein. Dankeschön.
Also in Sirup langsamer als in Wasser.
Ja, in Sirup
langsamer als in Wasser. Das heißt also, Antwort B, in Wasser kann man schneller schwimmen als in Sirup.
Ja, ja. Also, ja, es ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Untersuchung, die da
das ist jetzt eingeloggt. Musst jetzt gar nicht weiter drüber reden, wir werden sehen, wie recht du hattest. Frage 3 von 14. Was versuchte der Magdeburger Bürgermeister Otto von Guericke im Jahr 1657 mit 2 Halbkugeln aus Kupfer und 2 Pferden zu veranschaulichen? Weißt du das vielleicht sogar so?
2 Halbkugeln aus Kupfer und 2 Pferden? Nee, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Grade. A. Das Gewicht von Luft. B. Die Dehnbarkeit von Kupfer. C. Die mögliche Arbeitsleistung eines durchschnittlichen Nutzpferdes.
Es war dann
bei 1 PS.
Es war dann möglicherweise dieser Versuch, wo ein Gestänge aufgebaut wird und dort befindet sich dann an einem Seil, welches ziemlich weit oben befestigt ist, so eine Halbkugel aus Blei. Und über einen Flaschenzug wird dann an diesem Seil gezogen und geguckt, wie weit diese Halbkugel aus Blei dann nach oben gezogen werden kann. Ja, das hatte ich auch bereits schon in meinem Museum. Deshalb würde ich die Arbeitsleistung einloggen wollen, bitte.
Antwort C.
Und ich sag dir, wenn es das Gewicht von Luft ist, dann schreie ich, weil es ist ja völliger Wahnsinn.
Aber wenn das damals schon rausgefunden wurde, fände ich das ja gar nicht so schlecht.
Klar, was wiegt denn so Luft? Ja, was wiegt denn so ein Kilo Luft? Ja.
Aus welchem Grund wurden Warenpreise knapp unter runden Beträgen ursprünglich eingeführt? A. Um den Käufern zu suggerieren, das Produkt sei besonders preiswert, um Diebstahl durch Angestellte zu verhindern oder um mehr Münzgeld in Umlauf zu bringen.
Da ist jetzt das, was ich gedacht hätte, zum Beispiel gar nicht in der Auswahl dabei.
Was hättest du denn gedacht?
Weil das ein psychologischer Trick ist, das wird vielleicht heute so, aus dem Neuromarketing kenne ich das, das suggeriert, dass es weniger kostet, als es eigentlich kostet.
Um dem Käufer zu suggerieren, das Produkt sei besonders preiswert. Das ist doch genau diese Antwort.
Ja, aber besonders preiswert ist, also...
Naja, also ja, okay.
3,99 ist ja nicht besonders viel preiswerter als 3 Euro, also...
Genau.
Aber ist, okay, dann... Also, ich finde die Phrase ein bisschen unglücklich, aber dann ist es wahrscheinlich A, Josh. Dann ist es wahrscheinlich A.
Hätte ich auch gesagt. Meine ich auch schon mal gehört zu haben.
Die Frage heißt ja ursprünglich. Also vielleicht war es ursprünglich wirklich was anderes. Ja, mit dem Münzgeld vielleicht oder so. Aber hier heutzutage ist es so. Ne? Ich bleib bei A. Gelockt.
Frage 5 von 14. Welchem Wissenschaftler wird folgendes Zitat zugeschrieben? An welchem Tisch sitzen die Götzendiener der Relativität? So ungefähr hat er das gesagt damals.
Ja, ist jetzt schwer.
An welchem Tisch sitzen die Götzendiener der Relativitätstheorie und an welchem sitzen die Physiker? A. Werner Heisenberg. B. Fritz Zwicky. C. Albert Michelsen. Fritz Zwicky wird auf jeden Fall mein neuer Nickname im Internet.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich jetzt nicht. Die einzige Möglichkeit, an der ich mir das jetzt herbeileiten könnte, wäre zu sagen Heisenberg, weil ich weiß, dass das ein Wissenschaftler war.
Ja.
Und der war, glaube ich, auch auf so einem Foto, ich kenne so eine Fotografie, da sind irgendwie 30, 40 Männer drauf, unter anderem zum Beispiel Albert Einstein oder Adolf und hier der Nobel und noch ein paar andere Leute. Einfach so ein Riesenbild voller krasser Wissenschaftler. Und ich glaube, der Heisenberg war da dabei. Und deshalb denke ich mal, es war der Heisenberg. Aber nicht hier der Meth Heisenberg. Ne?
Nicht der Meth Heisenberg, der aus der Serie, sondern der.
Nicht der, der immer der klopft, Werner. Sondern.
Nee, da war noch. Frage 6 von 14. Zu welchem Ergebnis kam die Biophysikstudentin Jess Porter bei einem Versuch zur Funktion der paarigen Nasenlöcher beim Menschen? A. Durch die Aufteilung in zwei Nasenlöcher ergibt sich ein Oberflächengewinn bei der Nasenschleimhaut, der einen Riechleistungszuwachs von mehr als 600% ermöglicht. B. Mhm. Zwei Nasenlöcher vereinfachen das Luftanhalten beim Tauchen. C. Mhm. Zwei Nasenlöcher ermöglichen eine räumliche Ortung von Geruchsquellen.
Also, plausibel sind auf jeden Fall A und C. Ja. Das ist, glaube ich, plausibel. Jetzt ist meine Frage, ich glaube, dass es für den Menschen nicht nötig ist, im Stand zu riechen, ob ein Geruch von rechts oder links kommt, da er seinen Körper und seinen Hals bewegen kann.
Ja.
Ja. Ich glaube, es ist wichtiger, mehr Rezeptoren zu haben, um mehr riechen zu können, um auch weniger ausgeprägte Gerüche besser aufnehmen zu können. Deshalb A.
Kleiner Hinweis, um dich zu verunsichern, das ist jetzt die dritte Frage, die du mit A beantwortest.
Völlig okay.
Gut. Frage 7 von 14. Welcher Stoff ist Gegenstand des längsten andauernden Laborexperiments der Welt? A. Kalk. B. Nicht Kalmund, Kalk. B. Pech. C. Wasser.
Längsten andauernden Experimentes der Welt.
Laborexperiment.
Laborexperiment.
Wenn du immer schon so genau sein willst, Laborexperiment.
Labor. Ich hätte mir zuerst gesagt, dass es ein Stoff sein muss, der irgendwie eine Reaktion hat oder mit dem irgendetwas passiert, was sehr, sehr, sehr langsam dauert und wo man halt wirklich lange brauchen muss.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, Kalk kann ich mir nicht vorstellen. Kalk ist einfach fucking Kalk, da passiert nichts mehr großartig mit. Hat jetzt nicht
fucking Kalk.
Kalk. Hat einfach nicht irgendwelche Eigenschaften.
Wird einfach schon immer dem Wasser zugesetzt. Und jetzt guckt man einfach, wie viele Leute wie viel Geld ausgeben für Entkalker.
Bei Pech, ich weiß nicht ganz so recht, was Pech ist.
Was ist Pech?
Also ich kenn das nur aus Märchen irgendwie.
Ja, so eine schwarze Pech und Schwefel.
Ja, vielleicht schwimmt man im Pech gleich schnell oder schneller als im Wasser.
Aber meinen die vielleicht auch einfach das Pech? Also meinen die vielleicht das Gegenteil von Glück? Kann ja auch ein Experiment sein.
Laborexperiment.
Ja, du, einfach mal so ein Draht spannen, random im Labor, ja. Und dann gucken, wie oft ein Wissenschaftler drüber fällt.
Also ich weiß nicht, irgendwie ein Hirngespinst sagt mir, es ist vielleicht ein Laborexperiment, wo irgendwie Wasser in irgendeiner Form sehr langsam auf irgendeine Oberfläche drauf tropft oder drauf gegossen wird und man prüfen möchte, wie lange es braucht, bis diese Oberfläche irgendwie komplett durchdrungen, aufgelöst oder weißt du, wie ja. Wasser kann ja auch Steine aushöhlen. Ich glaube, das hat damit zu tun, deshalb sage ich Wasser.
Ich würde sagen, ich würde auch sagen Wasser, aber ich glaube, meine Erklärung ist anders. Seit diesem Dude, der früher mal Wasser in Wein verwandelt hat, dieser Jesus, so ein Rapper, glaube ich.
Jesus,
Jesus, genau. Seitdem versuchen die das nachzumachen, weil offensichtlich ging das ja, aber es hat halt keiner hinbekommen, weil eigentlich geht's ja gar nicht.
Ja. Oder so ein Globuli-Zauberer, der einfach versucht, das Medikament
schüttelt einfach immer sehr lange schon. Ja. Welche der folgenden Fantasienationalitäten verwendete der Psychologe Eugene Leonard Horowitz in einem Fragebogen für Studenten, um etwas über deren Vorurteile zu erfahren? Dannerianer, Hortensia oder Gofganen?
Okay, da ist es vielleicht, okay.
Das kann man nicht wissen.
Wo kommen die Schüler oder Studenten denn her?
Das
oder
steht hier
wo,
nicht.
Aber an was für eine,
okay, aber dieselbe Kacke. Frage vorgelesen, die ich hier vor mir sehe.
Irgendein komischer, Leute, die Eugene heißen, können nur entweder in Großbritannien oder in Amerika an so einer Ivy League School oder so lehren. Also, dann war es vielleicht Boston oder so, war es Harvard oder Princeton oder so ein Kram.
Wenn das dir jetzt eine Erklärung für die drei, aber okay. Soll ich nochmal vorlesen?
Ja, ja.
Die Dannerianer, die Hortensia oder die Gofganen?
Gofganen.
Hast du dir das jetzt versucht, sprachwissenschaftlich herzuleiten?
Ja, weil
die beiden anderen so, so deutsche Begriffe sind, ne? Das würde man nie so.
Deutsch oder so ein bisschen Latein.
Aber vielleicht hat das jemand übersetzt.
Ja, das kann sein, aber ich habe das Gefühl, das andere zahlt so ein bisschen auf so Dinge ein, wo man, wo die Leute vielleicht denken sollen, ach, das ist bestimmt Mittlerer Osten, das bewerte ich jetzt negativer und darauf ist, zahlt das Experiment ja wegen Vorurteil vielleicht ein, weißt du? Afghanistan, Gofgan, ja, deshalb.
Gofgans. Okay, John Paul Stapp, 1910 bis 1999, erforschte die Wirkung von Beschleunigungs- und Bremsvorgängen auf den menschlichen Körper. Auf einer Pressekonferenz knallte er deswegen einer Journalistin mit voller Härte die flache Hand ins Gesicht. Das habe ich jetzt erfunden. Auf einer Pressekonferenz zitierte er ein nicht ganz ernst gemeintes Gesetz, das daraufhin weltweit bekannt wurde. Um welches Gesetz handelt es sich? Das Mierscheid-Gesetz, das Pauli, der Pauli-Effekt oder Murphys Gesetz?
Es ging ja um
Beschleunigung und Bremsvorgänge. Auf den menschlichen Körper. Deswegen die flache Hand.
Das hat mit Murphy nichts zu tun. Wie waren die ersten? Mierscheid?
Mierscheid-Gesetz. Auf einer Pressekonferenz zitierte er ein nicht ganz ernst gemeintes Gesetz, das daraufhin weltweit bekannt wurde. Um welches Gesetz handelt es sich?
Wüsste ich jetzt gar nicht. Also Murphys Law kennen die Leute und Murphys Law ist auch nicht ernst gemeint. Also es ist schon ernst gemeint, Murphys Law, meiner Meinung nach. Und deshalb sage ich einfach mal Pauli.
Der Pauli-Effekt.
Keine Ahnung.
Welche Krimi-Autorin arrangierte für einen ihrer Romane ein Experiment mit einer Leiche und einer Münze? A. Monica Butler, B. Patricia Highsmith oder Patricia, sollte man wahrscheinlich sagen, Patricia Highsmith oder Patricia D. Cornwell?
Also da ich keine einzige Krimi-Autorin kenne, weil ich mega der Sexist bin einfach. Frauen können ja auch nicht gut schreiben.
Damit habe ich mein Experiment hiermit abgeschlossen. Wir haben ein Ergebnis, meine Damen und Herren.
Ich würde jetzt eine Münze werfen, habe aber keine Leiche da. Ich glaube, es war die letzte. Nee, kannst du die Namen nochmal kurz vorlesen?
Monica Butler, Patricia Highsmith oder Patricia D. Cornwell?
Ja, es war wahrscheinlich die Highsmith, die Mitte.
Heitschmied. Die Psychologen Finch und Chialdini untersuchten im Jahr 1989 die Möglichkeiten der unterschwelligen Meinungsmanipulation. Dazu ließen sie eine Gruppe von Studenten vier Charaktereigenschaften des Geistheilers Rasputin beurteilen, die sich aus dessen Lebenslauf ergaben. Welchen Kniff wendeten die Wissenschaftler an, um das Urteil der Studenten positiv zu beeinflussen? A. Sie verteilten einige Lebensläufe mit nachkolorierten Fotos. B. Sie änderten Rasputins Geburtstag. C. Sie änderten seinen Geburtsort.
Das heißt, diese Wissenschaftler wollten die Ergebnisse, die Ergebnisse positiv beeinflussen, das heißt positiv beschönigen, die Charaktereigenschaften, die die Leute aus seinem Lebenslauf erschließen sollten. Okay, überlege ich mal. Vielleicht koloriert, die haben das koloriert wahrscheinlich.
Die haben das vielleicht koloriert. Ja, das hört sich für mich ehrlich gesagt auch am logischsten an. Bei welcher der folgenden Begründungen handelt es sich der Psychologin Alan Langner zufolge um eine sogenannte Placebo-Information? Könnte ich den Kopierer schnell benutzen, weil ich Kopien machen muss? B. Könnte ich den Kopierer schnell benutzen, weil ich in Eile bin? C. Könnte ich den Kopierer schnell benutzen, weil ich weniger Kopien brauche als sie?
Das müsste man jetzt im Kopf erstmal auseinandernehmen. Eine Placebo-Information.
Also die Placebo-Information bezieht sich auf die Begründung, ne? Also die Anfangsfrage ist immer, könnte ich den Kopierer schnell benutzen? Und dann gibt es, weil ich Kopien machen muss, weil ich in Eile bin, weil ich weniger Kopien brauche als sie.
Ja, ich würd sagen, das Dritte.
Was doch aber eigentlich schneller gehen müsste.
Aber du weißt denn die Person, dass es weniger sind?
Ja, eine Placebo-Information, würde ich jetzt sagen, ist halt eine Information, die quasi gar kein Informationsgehalt hat. Und das wäre, weil ich Kopien machen muss. Weil das muss der andere ja auch. Also warum sollte man sonst den Kopierer benutzen?
Ah, okay, wenn du von der Sache rangehst, ja, halte ich auch für plausibel.
Ja. Willst du trotzdem bei C bleiben oder lieber auf A wechseln?
Also wenn durch neu zutage kommende Informationen halte ich auch A für unglaublich plausibel, weil deine Argumentation tatsächlich korrekt ist. Ne? Also na klar, jeder, der an Kopierer will, will Kopien machen. Ja. Also ja, halte ich.
Okay, ja. Wir wechseln. Vorletzte Frage. Die Experimente des Soziologen Harold Garfinkel haben derartige Berühmtheit erlangt, dass in den USA heute der Begriff Garfinkeln, englisch Garfinkeling, verwendet wird, wenn jemand A. absichtlich stillschweigende Regeln einer Kultur bricht, B. Fragen mit Gegenfragen beantwortet oder C. Mitglieder der eigenen Familie lediglich mit dem Nachnamen anspricht. Das ist auch geil. So am beim Weihnachtsessen. So mit dem eigenen Nachnamen.
Einfach zum Vater, Jo Schmidt.
Ja. Schmitti.
Was geht bei die Keule? Garfinkeling, das ist ja dann ein relativ geflügeltes Wort und ich glaube, es kommt gar nicht so oft vor, dass Leute ihre Familie nur beim Nachnamen nennen. Deshalb gäbe es wahrscheinlich gar keine Notwendigkeit, dieses Wort dafür zu coinen, also zu benutzen. Ich würde das Zweite sagen, wenn man auf jede Frage nur mit Gegenfragen antwortet, weil da kann ich mir vorstellen, dass das auch im Gerichtssaal passiert, bei Dissertationen, bei Streitgesprächen, bei Kanzlerduells und sonst irgendwas, dass man da sagt so, könnte stop sein, Garfinkeling, so, weißt du?
Ja, könnte sein. Letzte Frage. Wen nannte Immanuel Kant, übrigens ein ziemlich obszöner Name, zumindest in den Staaten, einen modernen Prometheus? Gabriel Daniel Fahrenheit, Robert Hooke oder Benjamin Franklin?
Jetzt, Problem ist, ich bin da nicht so firm, ich weiß nicht, was der nicht moderne Prometheus so gemacht hat.
Er hat also den Menschen das Feuer gebracht.
Dann hatte ich das doch das Richtige im Kopf mit dem Feuer, ja geil. Ja. Also es waren jetzt Fahrenheit, Franklin und
Fahrenheit, Hooke und Franklin.
Dann war es Franklin.
Warum hat denn Franklin gemacht? Benjamin Franklin?
Elektrizität.
Benjamin Franklin, ist das nicht ein amerikanischer Präsident?
Ja,
war aber der war Erfinder? Auch wissenschaftlich. Ja. Wusstest du, dass
Ben Franklin war krass, der hat sowas mit einem Drachen gemacht.
Wusstest du, dass Konrad Adenauer die Sojawurst erfunden hat? Did you know?
Jetzt kein Scheiß?
Ja, ist kein Scheiß.
Okay, so aus Versehen so oder mit
Absicht? Nee, wegen Wahl nach dem Krieg.
Wegen Wahl nach Krieg. Ah, okay. Ja, cool.
So, pass auf. Das Schlimme ist, hier gibt's bei allem auch noch die übelste Begründung. Sorry, die Folge hat Überlänge. Bitte überweisen Sie 50 Cent auf folgendes PayPal-Konto. Also, Frage 1 von 14. Schauen wir mal nach. Du hast gesagt, Bakterien. Richtig wäre gewesen, ein Gedächtnistest für Spermien. Der Wissenschaftler Peter Brugge ließ sich vom Laserlabor Göttingen zwei Mikrolabyrinthe anfertigen, mit denen er die Gedächtnisleistung von Spermien testete.
Ja.
Da hat er dann oben so reingemeiert, oder was? Das erste Labyrinth bestand lediglich aus einer T-Kreuzung. Baute Einlagen, Rechtskurve und so weiter. Ich versuche das mal zu überspringen. Was war das Ergebnis? Ein Verhalten, das man in dieser Weise bereits früher bei vielen Organismen von Asseln und so weiter feststellen konnte, als spontanes, alternierendes Verhalten bekannt ist. Wie die Spermien allerdings die Informationen über den Wegverlauf speichern, ist nach wie vor ein Rätsel. Aber offensichtlich speichern die. Okay.
Wer den Rest der Begründungen hören möchte, denn die können wir, das können wir jetzt nicht machen.
Ach, stimmt. Ja, gut.
Der müsste können jetzt posten, der das posten wir. Kannst du mir einfach sagen, kannst du eine Auswertung geben, wie viel richtig waren?
Ja, ich guck mal. Nee,
du musst immer nur
ich muss leider durchscrollen. Ja, so viel Zeit muss sein. Frage 2. Man kann in beiden Flüssigkeiten gleich schnell schwimmen. Leider auch die falsche Antwort.
Naja, ich meinte ja entweder oder, aber okay.
Ja, hast aber das Falsche eingeloggt.
Naja.
Frage 3 von 14. Du musst jetzt schreien. Das Gewicht von Luft. Super. Gut gemacht. Frage 4 von 14.
Stell dir vor, ich habe alles falsch.
Ist in der Tat nicht A, was du gesagt hast, um ein besonders preiswertes Produkt zu suggerieren, sondern um Diebstahl durch Angestellte zu verhindern. Verstehe ich nicht, aber okay.
Das ist genau das, wie die Frage gestellt war. Ursprünglich wird es wahrscheinlich so gemacht, aber heutzutage durch Erforschung von Neuromarketing ist es wahrscheinlich das, was wir gesagt haben.
Nee, es ging genau darum, warum es ursprünglich eingeführt wurde.
Ja, genau, deshalb meinte ich ja. Wahrscheinlich
verstehe, ist es, okay, alles klar. Folge 5, Albert Michelsen, leider nicht Werner Heisenberg.
Bis jetzt alle falsch.
Guter Schnitt. Frage 6. Zu welchem Ergebnis kam die Biophysikstände Nasenlöcher? Das war die Nasenlöcherfrage. Zwei Nasenlöcher ermöglichen eine räumliche Ortung von Geruchsquellen. Geil. Welcher Stoff ist Gegenstand des längsten andauernden Laborexperiments? Es ist, meine Damen und Herren, das Pech. Nicht das Wasser, Frage 8. die Dannerianer, leider nicht die Gofganen, leider nix, leider gar nix. Frage Nummer 9. Es ist Murphys Gesetz, meine Damen, wer hätte das gedacht? Ist leider der Pauli-Effekt. Warte, wir gucken, ob du einen Perfect Run hast.
Hier passt Murphys Gesetz, weil alles, was falsch gehen kann, wird falsch gehen.
True. Patricia D. Cornwell und leider nicht Patricia Highsmith, wie du gesagt hast. Frage 11. Sie änderten Rasputins Geburtstag und leider nicht die nachkolorierten Fotos. Frage Nummer 12. Da habe ich, da möchte ich ganz kurz sagen, ohne mich wäre diese Frage nicht richtig beantwortet, weil ich Kopien machen muss. Ist die richtige Antwort, die ist also richtig eingeloggt.
In Klammern richtig.
Frage 13 von 14. Wäre gewesen, absichtlich stillschweigende Regeln einer Kultur brechen und nicht Fragen mit Gegenfragen beantworten, so wie du es gesagt hast. Und die letzte Frage wäre Benjamin Franklin gewesen. Das ist deine einzige richtige Antwort.
Nice.
Glückwunsch.
Ich möchte da nochmal für alle Podcast-HörerInnen festhalten, die bisher gedacht haben, Mensch, hört sich ganz so an, als wäre der Typ nicht auf den Kopf gefallen und ein bisschen smart. Ihr habt euch leider geirrt.
Gegenbeweis.
Ich bin anscheinend richtig dumm.
Aber man muss auch sagen, das Quiz war deutlich schwerer als das Filmzitate-Quiz. Sie haben nicht zwei falsche Antworten auf die richtige Antwort hingewiesen, aber gut.
Also, ich schwöre, ich dachte bisher immer, ich bin gar nicht so verkehrt in der Wissenschaft, aber das waren auch wirklich.
Das waren schwierige Fragen. Ja, das war also, kurios.
Das war auch nichts, was man irgendwann mal irgendwo in der Schule gelernt hat oder irgendwo mal Stoff war. Aber okay, ich habe ein bisschen was jetzt dazugelernt. Ist auch was. Das mag ich ganz gern. Fragen, die man falsch beantwortet, heißt trotzdem, man kann was dazulernen. Ich das weiß jetzt einiges mehr. Schön.
Jetzt
mein persönlicher Entwurf.
Ja. Wie gesagt, wir nehmen die Spenden für Überlänge gerne entgegen und ich poste auf Instagram mal die Auswertung, dann könnt ihr euch hier die Begründungen noch angucken, wenn euch das interessiert.
Ich kann dir jetzt schon sagen, wer den Link am härtesten angucken wird, nämlich ich. Ich.
Ja. Ich lese mir das jetzt auch noch durch.
Schön, sperr mir nach mein Gedächtnis. Verzeiht mir bitte.
In diesem Sinne, alle haben ein Gedächtnis, nur Sven nicht. Bis dann.
Tschüss.